Inforadio Podcast. Der Tag in Berlin und Brandenburg, im Studio für Sie ist Bernhard Kempf. Am Ende, da war der Druck dann offenbar doch zu groß. Die Berliner Landeswahlleiterin Michaelis, die stellt ihr Amt zur Verfügung. Ja, und der Rücktritt, der kommt nicht unerwartet, denn der Wahlsonntag, der war in Berlin ja von etlichen Pannen begleitet. Jetzt geht's um die Frage, wie schlimm waren diese Pannen? Wie viele Wähler waren betroffen und vor allem, woran hat es eigentlich gelegen? Das alles soll aufgearbeitet werden. Zum bisherigen Stand Landespolitikreporter Christoph Reinhardt.
CDU-Direktkandidatin Emine Demir-Bückenwegner hat für ihren Wahlkreis eine Nachzählung beantragt. Mit gerade mal 42 Stimmen Vorsprung soll ihr sozialdemokratischer Konkurrent Jörg Ströter den Wahlkreis gewonnen haben. Aber rund 300 Stimmen sind ungültig und schon wegen der zahlreichen bekannt gewordenen Pannen will Demir-Bückenwegner klären lassen, ob sie nicht doch noch ins Berliner Abgeordnetenhaus einziehen kann.
Ich kann das noch immer nicht begreifen, dass das hier passiert ist. Aber das ist nun mal passiert, mir zum ersten Mal. Ich habe so einige Wahlkämpfe schon gemacht, den Wahlkreis auch zweimal gewonnen und direkt gewonnen. Aber so etwas wie dieses Mal kenne ich nicht.
In der ganzen Stadt stehen nun Nachzählungen an. Dem amtierenden Kultursenator Klaus Lederer von den Linken fehlen nur 30 Stimmen. Dem Grünen Alexander Kars-Elias trennen 8 Stimmen von seiner SPD-Konkurrentin. Aber die Wahlleitungen prüfen auch aus eigenem Antrieb, ob Stimmzettel neu ausgezählt werden müssen. Wahlkreis 206 in Steglitz-Zehlendorf ist nur ein Beispiel. In der Grundschule am Insulaner hatten rund 450 Menschen ihre Stimme abgegeben. Davon ungültige Erststimmen 402, fast 90%. Bei den Zweitstimmen gab es aber gerade mal 4 ungültige. Ein Fall für die beiden Prüfteams, die der Bezirkswahlleiter zur Verfügung hat. Sie werten systematisch alle Niederschriften aus den Wahllokalen aus, rechnen nach, korrigieren Übertragungsfehler oder, wenn sich die Widersprüche nicht anders auflösen lassen, veranlassen eine Nachzählung. In Steglitz-Zehlendorf betrifft das vermutlich allein am Donnerstag mindestens 8 Wahlbezirke. Besonders schlimm hat es Friedrichshain-Kreuzberg erwischt. Bei einigen Lieferungen in die Wahllokale waren Exemplare für Charlottenburg-Wilmersdorf unter die Stimmzettel geraten. Arne Baumann war einer, der es ausbaden musste.
Ich war am Sonntag Wahlvorsteher in einem Wahllokal in Kreuzberg. Wir hatten falsche Stimmzettel.
Erst gegen 9:30 fiel der Fehler auf. Da hatten schon 13 Wählende mit einem falschen Stimmzettel abgestimmt. Ungültig. Wie viele Menschen insgesamt im Bezirk betroffen waren, ist bis heute unklar. Eine Analyse des RBB-Datenteams zeigt auffallend viele ungültige Stimmen in 99 der über 2200 Berliner Wahlbezirke. Mehr als 13.000 Stimmen sind davon betroffen. Der genaue Umfang und mögliche konkrete Auswirkungen der Pannen auf das Wahlergebnis wird zunächst dezentral aufgeklärt. Bis Ende nächster Woche haben die Bezirke dazu Zeit.
Kaum stand Franziska Giffey am späten Sonntagabend als Wahlsiegerin fest, erforderten mehrere SPD-Kreisverbände, Berlin solle weiter von Rot-Rot-Grün regiert werden. Mit CDU und der FDP, da gäbe es kaum inhaltliche Überschneidungen, hieß es. Ja, das klang schwer nach Ausschließeritis. Jetzt, 2 Tage später, da hat unsere landespolitische Korrespondentin Sabine Müller ganz andere Töne gehört.
Lars Rauchfuß ist SPD-Kreischefin Tempelhof-Schöneberg, einem der Verbände, die am Montag eine Fortsetzung von Rot-Rot-Grün als Ziel ausgaben. Inzwischen sagt er Nein zu einer Präferenz. Sicher, mit Grünen und Linken gäbe es die größten inhaltlichen Schnittmengen, so Rauchfuß, aber es müsse mit allen offen und vertrauensvoll sondiert werden, auch mit CDU und FDP.
Vor den Verhandlungen etwas auszuschließen, macht wirklich überhaupt gar keinen Sinn, dafür sind die Verhandlungen ja da.
So sieht es auch Dennis Buchner, Kreischef in Pankow. Er will keine Vorfestlegung, will mit allen 4 Parteien ausloten, was geht.
Es gibt ganz sicherlich bei vielen von uns ein Bedürfnis, ein progressives Bündnis in dieser Stadt zu haben, aber es gibt bei allen von uns das Bedürfnis, möglichst viele SPD-Inhalte durchzusetzen in den nächsten Jahren. Und deswegen in Verhandlungen geht man nicht, wenn man schon genau weiß, was rauskommt.
Bei den Berliner Jusos klingt das erwartbar anders. Für die Vorsitzende Sinem Tajan Funke ist Rot-Rot-Grün die Koalition der Wahl.
Diese ist bei den Wahlen gestärkt worden, bestätigt worden. Es ist keine Wechselstimmung erkennbar. Wir Jusos lehnen eine CDU-Koalition ab.
Das tut überraschend deutlich auch Jörg Ströter, Kreischef in Reinickendorf. Auf die Frage, welche Koalitionsmöglichkeiten er ausschließt, antwortet er.
Also ich sehe die CDU äußerst skeptisch. Der Zustand der CDU auf Bundes-, auf Landesebene und auch bei mir im Bezirk ist so, dass ich sie eigentlich für nicht regierungsfähig halte.
Mit der FDP, meint Ströter, sei das eine ganz andere Sache. Die habe, anders als die CDU, eine funktionierende Fraktion, sei gut aufgestellt und diszipliniert. Das ist eine deutliche Ansage von einem engen Vertrauten von Giffeys Landes- und Fraktions-Co-Chef Raed Saleh. Die Ampel als Option, auch für Giffey, das hatte sie am Montag gesagt, als sie neben Kanzlerkandidat Olaf Scholz stand der auf Bundesebene eine Ampel will.
Natürlich kann eine Möglichkeit, die im Bund erfolgreich ist, die übrigens auch in Rheinland-Pfalz ja erfolgreich ist, auch ein Weg für Berlin sein.
Am Montag klang der SPD-Basischor in Berlin noch recht einstimmig, jetzt tönt er vielstimmiger. Und bis zum Sondierungsbeginn am Freitag kommen bestimmt noch Meinungen dazu.
Aus der landespolitischen Redaktion war das Sabine Müller und jetzt geht's um die Schulen. Seit knapp 2 Monaten läuft da wieder normaler Präsenzunterricht. Ist die Zeit des überwiegend digitalen Lernens damit eigentlich schon wieder vorbei? Das darf auf keinen Fall passieren, warnt die GEW. Die Bildungsgewerkschaft hat jetzt eine Studie zur Digitalisierung im Schulsystem vorgestellt und Inforadio-Reporter Markus Streim hat sie gelesen.
Keine Videokonferenzen, keine Probleme mehr mit dem Internet. Endlich wieder lernen wie früher. Was pandemiegestresste Lehrer und Schüler vielleicht als Fortschritt sehen, könnte den nötigen Digitalisierungsschub an den Schulen schon wieder gefährden. Das befürchtet Frank Mussmann von der Universität Göttingen.
Das wäre natürlich ein echtes Drama.
Als Leiter der heute veröffentlichten Studie hat er Anfang des Jahres knapp 3000 Lehrkräfte befragt und dabei durchaus positive Ergebnisse gesammelt.
Überrascht hat mich, dass beispielsweise eine Schulstrategie, die vorher nur sehr selten tatsächlich im digitalen Kontext vorlag, jetzt mittlerweile bei 50% der Schulen angekommen ist. Genauso die digitale Infrastruktur sich verdoppelt hat, dass Lehrkräfte jetzt zu über 80% auf eine gute Infrastruktur zurückgreifen können.
Ein pandemiegetriebener Anschub in der Schuldigitalisierung, den die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in diesem Ausmaß nicht erwartet hatte. GEW-Vorstand Anja Bensinger-Stolze hofft nun, dass die neuen Lernformen auch beibehalten werden.
Die Digitalisierung, die stoppt ja nicht. Und wir wollen ja Schülerinnen und Schüler sozusagen medienkompetent in die Gesellschaft bringen und medienmündig machen. Das heißt, wir müssen jetzt auswerten, die Erfahrungen, welche Tools waren besonders gut, die eben auch das gemeinsame Lernen in den Vordergrund stellen.
Für knapp 40% der Schulen ist der Weg bereitet. Sie gelten als digital orientiert bzw. Vorreiter. Ein Drittel aber ist abgehängt. Diese Schulen gelten als Nachzügler. Nur 5% der Räume dort sind digital nutzbar.
Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft will die Digitalisierung in den Schulen beschleunigen. Informationen waren das von rbb-Reporter Markus Streim. Wie viel Geld gibt es in Brandenburg im nächsten Jahr für die Krankenhäuser, für die Bildung und für den Moorschutz? Die Zahlen, die stehen im Haushaltsentwurf, den Finanzministerin Katrin Lange vorgestellt hat. rbb-Reporter Thorsten Südow berichtet.
Mit 14,7 Milliarden Euro sei der Brandenburger Haushalt des kommenden Jahres ein robuster Zukunftshaushalt, sagt die sozialdemokratische Finanzministerin Katrin Lange. Etwa 2 Milliarden Euro seien für Investitionen vorgesehen und mehr als 500 Millionen Euro für die Kindertagesbetreuung. Aber nicht alles sei im kommenden Jahr wie geplant finanzierbar.
Die zweite Stufe der Elternbeitragsfreiheit im Kindergartenbereich müssen wir daher auf der Zeitachse etwas nach hinten schieben, weil sie jetzt nicht finanzierbar ist. Das zu sagen, ist nur ehrlich. Damit spart die Landesregierung nicht bei den Kindern, damit wird niemandem etwas weggenommen.
Eine volle Breitseite Kritik muss sich die rot-schwarz-grüne Landesregierung von der oppositionellen Linken anhören, Fraktionschef Sebastian Walter.
Sie kürzen im sozialen Wohnungsbau. Das, was wir brauchen, ist eine Offensive im sozialen Wohnungsbau, um auch deutlich zu machen, ja, wir wissen, dass für viele Menschen die Miete eine große Belastung ist. Hören Sie auf, über Bildungsgerechtigkeit zu reden, wenn Sie hier die Kita-Beitragsfreiheit angeblich nur verschieben. Sie zerstören den Zusammenhalt in diesem Land.
Der Haushalt des nächsten Jahres sei nicht dazu geeignet, wie von der Regierung eigentlich versprochen, Brandenburg zu einer Gewinnerregion zu machen, sagt AfD-Fraktionschef Hans-Christoph Berndt in der Debatte.
Und da ist der Haushaltsansatz für Straßen, Busse, Schienen, Bahnen, für flächendeckendes Internet und so weiter überhaupt nicht angemessen. Die Mittel reichen mit Mühe und Not für die Reparatur von maroden Straßen und Brücken. Neue Straßen, neue Brücken, wieder Instandsetzung von Bahnstrecken gibt es nicht.
Nun beginnt die Haushaltsdiskussion in den Landtagsausschüssen. Die Schlussabstimmung steht im Dezember an.
Aus Potsdam war das der Bericht von Thorsten Südow. Die Preise für Schweinefleisch, die sind zurzeit im Keller. Doch was die Verbraucher freut, das macht den Bauern Kopfzerbrechen. In anderthalb Jahren, da haben sich die Erzeugerpreise nahezu halbiert. Viele Landwirte kämpfen ums nackte Überleben. RBB-Reporterin Lisa Steger hat einige von ihnen getroffen.
Norman Schröder mästet Schweine in Kuhsdorf in der Prignitz. Er hatte gute Jahre, erzählt er, vor allem in den 90ern, aber jetzt macht er nur noch Verlust.
Also wir bekommen jetzt zurzeit 1,25 Euro für das Mastschwein ausgeschlachtet und wir bräuchten ungefähr 1,60 Euro, 1,70 Euro, um damit gut leben zu können, fürs Kilo Schwein am Haken.
Nach den ersten Schweinepestfällen in Deutschland hat China, zuvor ein Großabnehmer, sofort die Lieferungen storniert. Und zwar in ganz Deutschland, nicht nur mit Betrieben aus betroffenen Regionen. Und dann kam auch noch Corona, so Norman Schröder. Monatelang waren Kantinen, Restaurants und Würstchenbuden zu.
Dadurch, dass die Exportbestimmungen so beschränkt wurden, dass wir jetzt kein Fleisch mehr exportieren dürfen, haben wir natürlich einen riesen Fleischberg hier bei uns jetzt in Deutschland. Die Kühlhäuser sind voll. Wir bekommen, das ist ja das Nächste, wir bekommen sehr viel günstiges Fleisch aus dem Ausland. Spanien ist zum Beispiel am Expandieren. Die haben halt auch im Schweinesektor sehr stark ausgebaut. Und da haben es natürlich die deutschen Schweinehalter schwer, dort mitzuhalten.
Frank Tegemann, Schweinehalter auf Gut Klessin in Märkisch-Oderland, befürchtet viele Pleiten in seiner Branche.
Betriebe, die als einziges Standbein nur die Schweinehaltung haben, sind natürlich äußerst gefährdet. Betriebe, die noch andere Bereiche, Biogas oder Ackerbau betreiben können, die haben natürlich die Möglichkeit, dann die Schweineproduktion stillzulegen, den Betrieb im Prinzip zu verkleinern und dann vielleicht weiter zu wirtschaften.
Wer die Schweinepest auf seinem Hof hat, wird aus der Seuchenkasse entschädigt. Andere Schweinebauern, die rote Zahlen schreiben, bekommen vom Land bis zu 20.000 Euro. Mehr erlaubt die Europäische Union nicht, sagt Hartmut Aust, Referatsleiter im Umweltministerium.
Wir sind in der EU. In der EU gibt es ein Beihilferecht und da gibt es Rahmenregelungen und diese Rahmenregelungen sind von uns einzuhalten. Also wir können nicht so frei agieren, wie wir das gerne wollten. Wir müssen uns dort an gewisse Regeln und an einen gewissen Rahmen halten.
Schon vor Wochen hat Brandenburg den Bund um finanzielle Hilfen gebeten. Umsonst. Jetzt hofft das Umweltministerium auf die nächste Bundesregierung, wie auch immer sie sich zusammensetzen wird.
Soweit Lisa Steger über die Lage der Brandenburger Schweinehalter und soweit auch der Tag in Berlin und Brandenburg. Das Ganze, wenn Sie wollen, gibt's auch als Podcast und zwar überall da, wo es Podcasts gibt.
Inforadio Podcast.